NDR Info. Norddeutschland.
Der Bundeskanzler will die Vertrauensfrage eigentlich erst im Januar stellen. Am frühen Nachmittag betonte er nun, man müsse möglichst unaufgeregt über den Termin diskutieren. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat gestern schon klargemacht, dass die Vertrauensfrage für ihn definitiv deutlich früher kommen muss. Meine Kollegin Juliane Möcklinghoff hat Daniel Günther am Mittag im TV-Interview bei NDR Info gefragt, was er glaubt. Bleibt Scholz dabei oder ändert er seine Pläne noch?
Ich hoffe schon, dass er seine Pläne noch ändert, und es ist auch meine Erwartungshaltung an den Bundeskanzler, denn er ist ja dafür verantwortlich, dass wir derzeit keine Regierung mehr haben, dass wir keine stabilen Verhältnisse haben. Und er hat es in der Hand, ob wir jetzt abwarten, bis der amerikanische Präsident im Amt ist und wir weiter unsortiert sind, uns nicht vernünftig darauf vorbereiten können. Und von daher bleibt die Erwartungshaltung klar. Olaf Scholz hat es in der Hand, jetzt auch die Konsequenzen daraus zu ziehen, dass seine Regierung im Deutschen Bundestag keine Mehrheit mehr hat.
Er dreht das aber ein bisschen um, und gehen wir mal davon aus, sollte Scholz dabei bleiben, dann wird es in den nächsten Wochen darum gehen, ob die CDU bei Entscheidungen mitmacht. Wenn es dann um Steuererleichterungen geht oder um Geld für die Ukraine oder um andere CDU-Themen, kann die CDU dann Nein sagen?
Dann warten wir erstmal ab, wie er sich verhalten wird, denn die Haltung ist ja sehr konsequent. Die breite Mehrheit der Bevölkerung erwartet in dieser Situation auch, dass es Neuwahlen gibt. Und von daher wird der Druck auf Olaf Scholz natürlich auch wachsen. Denn kein Mensch versteht ja, warum er jetzt diese Entscheidung herauszögert. Und er hat es ja alleine selbst in der Hand. Er könnte sofort sagen, dass er die Vertrauensfrage stellt. Denn jetzt müssen doch die Wählerinnen und Wähler eine Entscheidung treffen, damit wir wieder stabile Verhältnisse bekommen. Und es kann ja jetzt nicht eine Erwartungshaltung geben, dass er einen Koalitionspartner rausschmeißt mit der FDP und dann erwartet, dass die CDU ihm aber jetzt hilft, weiterhin auch im Amt zu bleiben. So kann es nicht funktionieren. Wir brauchen klare Verhältnisse, und diese Entscheidungen, von denen Sie eben gesprochen haben, die können ja dann getroffen werden, wenn der Kanzler dann auch diese Fragen geklärt hat.
Sie betonen die Notwendigkeit. Taktische Spielchen stärken ja nicht gerade die demokratische Mitte. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass extreme Parteien jetzt weiter erstarken?
Naja, auch das muss man sagen, hat natürlich der Bundeskanzler in der Hand. Denn dass extreme Parteien so gestärkt sind, liegt ja auch daran, dass das Vertrauen in die Politik immer geringer wird. Und das ist ja jetzt nicht erst in den letzten Wochen gekommen, sondern es zieht sich über Monate hin. Das, was die Ampel aufgeführt hat, ja schon in der gesamten Zeit, dass sie sich über alles gestritten haben, bei den wichtigen Themen, die wir in Deutschland lösen müssen, nicht vorangekommen sind. Das hat ja die Parteien gerade am rechten Rand erheblich gestärkt. Wir haben das in den ostdeutschen Bundesländern erlebt. Wir merken das in den Umfrageergebnissen. Also auch hier hat Olaf Scholz es in der Hand, ob dieser Trend sich weiter verstärkt. Ich glaube, wenn er weiterhin diese parteitaktischen Spielchen jetzt treibt, die ja die Bevölkerung auch sehr schnell durchschaut, dann wird es weiter Wasser auf die Mühlen auch von radikalen Parteien sein. Und das können wir in Deutschland nun überhaupt nicht gebrauchen. Und deswegen brauchen wir jetzt möglichst schnell klare Verhältnisse.
Ja, mal ein bisschen Gefahr ist ja auch dabei, wenn Scholz beim Januartermin bleibt und die CDU bleibt dabei, dass sie dann keine Entscheidung mittragen. Ist da nicht auch die Gefahr, dass die Wähler ihnen das übel nehmen, dass sie blockieren?
Naja, aber das lässt sich ja leicht auflösen. Also der Druck ist natürlich bei Olaf Scholz da, denn er ist ja der Einzige, der es im Moment in der Hand hat. Wir haben gar keine Möglichkeiten, etwas daran zu ändern. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre ein konstruktives Misstrauensvotum. Und das steht ja überhaupt nicht zur Disposition. Denn Sie wissen ja, wie die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages ist. Das kann nun wirklich keiner wollen. Und von daher, wenn man nicht solche Wege provozieren will, dann kann man ja als Bundeskanzler, weil man als Einziger in der Lage ist, diese Situation aufzulösen, jetzt nicht die Schuld bei anderen suchen. Das können nicht 84 Millionen andere Menschen in Deutschland regeln, sondern eine einzige Person, und das ist der Bundeskanzler. Und bei dem ist jetzt der Druck, schnell zu handeln.
Daniel Günther im NDR Fernsehen. Ab Mitte kommenden Jahres rollen autonom fahrende Kleinbusse durch Hamburg. Die Verkehrsbehörde und die Hochbahn haben jetzt das Testgebiet festgelegt. Es reicht von der Elbe bis zum Stadtpark und vom Schlump bis Wandsbek. Reinhard Postelt weiß mehr.
Hamburg ist die erste Stadt Europas, in der 20 Fahrzeuge wie von Geisterhand gelenkt unterwegs sind. Der Bund fördert das mit 26 Millionen Euro. Im halben Jahr ist es soweit, sagt Verkehrssenator Agnes Tjaks zu NDR 90,3.
Wir starten zwischen Stadtpark und Elbe, zwischen Schlump und Wandsbek, also in der Hamburger Innenstadt und da, wo es für die Fahrzeuge am kompliziertesten ist, weil wir gleich zeigen wollen, das geht.
Das Testgebiet ist 37 Quadratkilometer groß. Hier leben 300.000 Menschen. Sie werden sich erst an die autonom fahrenden Kleinbusse gewöhnen müssen, sagt der grüne Senator.
Wir werden am Anfang deswegen noch Sicherheitsfahrerinnen und Fahrer an Bord haben. Es ist uns sehr wichtig, dass das Thema Sicherheit an erster Stelle steht.
Eingesetzt werden 20 Sammeltaxen von Moja und Hochbahn. Bei Moja sind es 4 Sitzer, bei der Hochbahn Holon Kleinbusse für 15 Fahrgäste. Bis 2030 will Hamburg tausende dieser Fahrzeuge im Nahverkehr anbieten.
Vor dem Hildesheimer Landgericht ging es heute um 400.000 Euro Schmerzensgeld. Diese Summe fordert ein 50 Jahre alter Mann vom Bistum Hildesheim. Er ist nach eigener Aussage als Messdiener von einem Geistlichen über 2 Jahre schwer sexuell missbraucht worden. In den 80er Jahren in Sorsum bei Hildesheim. Das Bistum verweigert diese Summe und weist darauf hin, dass der Fall bereits verjährt ist. Florian Breitmeier war heute im Gericht dabei.
Eine Stunde dauerte die mündliche Verhandlung vor der Zivilkammer des Landgerichts. Dann schlug der Richter vor, dass sich beide Prozessparteien in einem Mediationsverfahren einigen könnten unter Mitwirkung eines Güterrichters. Nach einer kurzen Beratungspause stimmten Kläger Jens Windel und der Anwalt des Bistums Hildesheim zu. Termine für Gespräche stehen noch nicht fest, der Zivilprozess ruht derzeit. Scheitert die Mediation, wird das Verfahren wieder aufgenommen. In der Verhandlung hatte der Vorsitzende Richter klar durchblicken lassen, dass er die von Jens Windel geschilderten Missbrauchstaten juristisch für verjährt hält. Diese hätten sich Mitte der 1980er Jahre ereignet. Der Richter sagte, eine moralische Bewertung des Falls könne er nicht vornehmen. Womöglich schaffe aber eine Schmerzensgeldzahlung im Rahmen einer güterrichterlichen Mediation eine gewisse Genugtuung für den Kläger. Dem Bistum Hildesheim gehe es in dem Verfahren um Rechtssicherheit, so dessen Anwalt. Ein Gerichtssprecher wies darauf hin, dass Rechtssicherheit bei einer Einigung mit einem Güterrichter gegeben sei. Beide Seiten signalisierten heute in Hildesheim Gesprächsbereitschaft. Klar ist aber auch, eine Einigung ist das noch nicht.
In Hamburg wird der Hafenumschlag in den kommenden Jahren wahrscheinlich nur noch langsam wachsen. Davon geht die Bundesregierung in ihrer kürzlich vorgelegten Seeverkehrsprognose aus. Handelskammer und Hafenwirtschaft fordern auch vor diesem Hintergrund, dass mehr in den Ausbau von Infrastruktur und in neue Terminals investiert wird. Dietrich Lehmann.
Nur um etwa 0,4% wird der Gesamtumschlag im Hamburger Hafen jährlich zulegen. Bei Containern erwartet das Bundesverkehrsministerium immerhin noch ein jährliches Plus von 1,7%. 2040 könnten danach knapp 13 Millionen Boxen in Hamburg umgeschlagen werden. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren es rund 8 Millionen. Ein Grund für das langsame Wachstum ist für die Experten, dass wegen der Energiewende weniger Kohle importiert wird. Beim 20. Hafentag in der Handelskammer mahnte Hauptgeschäftsführer Malte Heine dennoch größere Investitionen in die Infrastruktur an. Statt Milliarden in Chipfabriken zu stecken, sollte der Bund die Häfen beim Umbau unterstützen, so Heine. Mingfeng Wang, Europachef der chinesischen Reederei COSCO, sagte in der Handelskammer, Hamburg sei in der Vergangenheit ein guter Hafen gewesen und werde das hoffentlich auch in Zukunft sein. Die Hansestadt, so Wang, sei für China ein wichtiger Umschlagsplatz und man wolle hier weiter zulegen.
Kaum wird es früher dunkel, sind sie wieder verstärkt unterwegs. Einbrecher. Seit Ende Oktober hat die Polizei in Schleswig-Holstein wieder mehrere Taten registriert. Mehr dazu von Peter Vorbeck.
Meistens kommen sie in den frühen Abendstunden. Die Täter wollen laut Polizei offenbar gezielt die Dämmerung ausnutzen und meistens hebeln sie Fenster oder Türen auf, um reinzukommen. So geschehen zum Beispiel im Bereich Gettorf, Eckernförde und Gosefeld. Dort gab es zwischen dem 30. Oktober und dem 6. November insgesamt 9 Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen. Gestern Abend waren Einbrecher in Geesthacht und in einem Halstenbecker Wohngebiet unterwegs und schlugen jeweils 2-mal zu, 1-mal davon erfolgreich. Die Beute in Halstenbek, Bargeld und Schmuck in Geesthacht ist noch unklar, was genau gestohlen wurde. Von den Tätern bisher keine Spur. Die Polizei bittet um Hinweise und empfiehlt, bei Abwesenheit Fenster und Türen richtig verschließen, im Rahmen der Nachbarschaftshilfe aufmerksam sein und verdächtige Beobachtungen sofort melden.
In Hamburg wird eine der meistgenutzten Autobahnauffahrten für 2,5 Jahre verlegt. In Bahrenfeld kann man ab Montag nicht mehr direkt auf die A7 in Richtung Hannover auffahren. Stattdessen haben die Autobahnbauer eine ungewöhnliche Umfahrung geschaffen. Reinhard Postelt.
Aus der Luft sieht es aus wie ein riesiger Slalomparcours. Auf dem Boden soll es eine effektive Umleitung zur Auffahrt Othmarschen werden. Während Bahrenfeld Richtung Elbtunnel auffährt, nutzt erst eine neue Einbahnstraße parallel zur A7. Nach Kurve 1 quert man die Autobahn über eine Behelfsbrücke, dann Kurve 2 am UCI-Kino vorbei, dann zweimal abbiegen und man ist auf der Auffahrt Othmarschen. Verkehrskoordinatorin Carina Fischer lobt:
Das Provisorium ist sehr leistungsfähig ausgebaut worden und wir hoffen, dass das von den Verkehrsteilnehmern angenommen wird und darauf verzichtet wird, irgendwelche Schleichwege durch die Anliegerstraßen zu finden. Vertrauen Sie da bitte auf unsere Verkehrsplaner.
Allerdings ist die Einbahnstraße eng mit Tempo 40 und durch Ampeln drohen Staus. Nötig wird die Umfahrung ab Montag, weil die A7 in einen Lärmschutztunnel kommt.